Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 28. Januar 2025. Durch Zufall bin ich auf ein hochinteressantes, natürlich auch hochbekanntes Buch gestoßen, auf einen Klassiker, einen absoluten Weltklassiker der Sachbuchliteratur, könnte man sagen. Ein Buch, das früher zum Curriculum einer bildungsbürgerlichen Schule gehört hat, das musste man gelesen haben, aber heute ist das nicht mehr der Fall und auch mea culpa, ich komme erst sehr, sehr spät in meinem Leben dazu, jetzt endlich einmal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Sie sehen, es ist etwas ziemlich Umfangreiches, was ich mir da vorgenommen habe, aber ich kann Ihnen sagen, nach der Lektüre schon der ersten Seite, das ist ein Buch voller Weisheit, das ist ein Buch voller Menschenkenntnis. Und ich glaube, alles, was man über die Politik wissen muss, das findet sich in diesem Buch. Es ist Thukydides, der griechische Historiker und Heerführer Thukydides, der Peloponnesische Krieg, diese epische Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta, ein Weltkrieg der griechischen Antike, hier minutiös beschrieben, einerseits was die politischen Kräfte angeht, dann aber auch Charakterbilder der involvierten Personen mit großer Weisheit, mit Menschenkenntnis formuliert. Und schon nach den ersten paar Kapiteln kann man resümieren, nichts Neues unter der Sonne. Und hochinteressant sind auch die Parallelen, die man da erkennen kann, die Muster zu heutigen Kriegen, zum Beispiel den Ukraine-Krieg und wie andere da hineingezogen werden und was dahinter steht, welche Kräfte damals in dieser peloponnesischen Auseinandersetzung, die ja das Griechentum letztlich auch ruiniert hat, standen sich die Athener gegenüber, die Amerikaner könnte man sagen, die Seemacht, auf der anderen Seite Sparta, die Landmacht, vielleicht Parallelen zu Russland und im Hintergrund lauerten die Perser, vielleicht die Chinesen der damaligen Zeit. Natürlich sehr jetzt handglismet die Übereinstimmungen, die ich Ihnen hier präsentiere, aber dieses Buch, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen schon nach wenigen Eindrücken sagen, das ist jetzt also der ultimative Bestseller. Das ist überlegen jeder Streaming-Serie und auch jedem Gladiator-Film. Sie verzeihen diese etwas sehr einfachen Gegenüberstellungen. Nein, das ist ein Buch, das also wirklich die Lektüre lohnt. Ich halte Sie da auf dem Laufenden. Sollte die Intensität nachlassen, sollte das Versprechen nicht eingelöst werden können, werde ich Ihnen das hier selbstredend mitteilen. Nun eine Lektüre der etwas weniger erbaulichen Art. Mich erreicht eine Zuschrift eines Zuschauers von Weltwoche Daily und in dieser Zuschrift wird ein Blick frei auf die Abgründe der EU-Bürokratie. Das ist der nackte Wahn, meine Damen und Herren, das ist der nackte Wahnsinn, was da den Gewerbebetrieben der Wirtschaft zugemutet wird durch die Europäische Union. Das ist ein Bürokratiemonster, das da hochgezüchtet wurde, ein Frankenstein der Bürokratie gewissermaßen, der sich auch gegen seine Schöpfer richtet, ein Frankenstein-Ungeheuer, das da wirklich entstanden ist, gezüchtet, hochgepusht wurde und jetzt merken sie allmählich die Beteiligten, was sie da gemacht haben, vor allem die Unternehmen werden immer alarmierter und blicken sie etwas in die Weltpresse, es vergeht kein Tag, an dem nicht Appelle erschallen zur Bürokratiereduktion in der Europäischen Union. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, man muss dieser EU das Geld entziehen, man muss sie die Macht entziehen und man muss sie, und das sind Aufgaben für die Mitgliedstaaten, zum Glück ist die Schweiz nicht dabei, noch nicht dabei, man versucht zwar sie reinzuhebeln, da müssen die Mitgliedstaaten ganz klar dagegenhalten. Und das, was mir da zugeschickt wurde, ist eine Bürokratiebroschüre zur Anwendung eines Mittelchens, einer Substanz, die man zur Schraubensicherung verwenden kann. Also wenn Sie eine Schraube haben, die Sie fest anziehen, dann möchten Sie da noch mit einer Lösung das Ganze wirklich unverrückbar festleimen gewissermaßen. Dann bekommen Sie von der zuständigen EU-Stelle ein doppelseitig bedrucktes 14-seitiges Formular, das heißt 28, 27 Seiten insgesamt bürokratische Vorschriften, Anwendungsvorschriften und das nur zu so einem ganz kleinen Fläschchen hier, dieses Brevier, das sind also Albträume, die sich da bei einem auftun. Und das muss uns natürlich in der Schweiz ganz massiv zu denken geben, denn das ist der Untergang des Wohlstands. Die EU wird uns keinen Wohlstand bringen, sie wird uns Armut bringen und unbeschreibliche Bürokratie. Ich habe hier ja auch schon den Fall dieser norddeutschen Landfrauen besprochen, die nun nicht mehr am Weihnachtsmarkt ihre selbstgebackenen Kuchen anbieten, weil eine Hygieneverordnung, eine Lebensmittelverordnung der Europäischen Union sie zwingt, unglaubliche Zeugnisse beizubringen, dass sie die Allergene auflisten müssen, die Zutaten, die Kühlkette, sie müssen ihre Küchen zertifizieren lassen. Und der Verein der Landfrauen hat gesagt, das muten wir uns nicht zu. Und die Leute, die im Bundeshaus behaupten, mit dieser EU könne die Schweiz wirtschaftlich nach vorne kommen, also die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank oder sie lügen ganz bewusst, sie erzählen die Unwahrheit, wieder besseres Wissen. Aber wer da noch bei klarer Verstandesleistung ist, wer noch klar denken kann, der muss hier abwinken, zwangsläufig, also in dieses bürokratische Labyrinth, in dieses byzantinische Monster darf sich die Schweiz nicht hineinverstricken lassen. Und ganz wichtig, und das ist ein Punkt, den ich vielleicht gestern noch zu wenig herausgestrichen habe, es gibt natürlich namhafte Kräfte in der Schweiz, die in Richtung EU drücken. Sie wollen, dass die Schweiz immer enger an die EU angebunden, angekettet wird. Und denen geht es auch ums Grundsätzliche. Mir geht es auch ums Grundsätzliche. Mir geht es ums Grundsätzliche, dass wir unsere Staatsform verteidigen können, unsere direkte Demokratie, unsere Volksrechte, unsere Unabhängigkeit. Deshalb nein zu einem Unterwerfungsvertrag. Aber die anderen, die diesen Unterwerfungsvertrag wollen, die die Unterwerfung suchen, denen geht es auch ums Grundsätzliche. Sie wollen nämlich den Souverän, das Volk, die Demokratie ausbremsen als Politiker, damit sie selber mehr gestalten können, damit sie selber mehr Macht haben. Und darum drücken sie, darum pushen sie in diese Richtung. Das müssen wir uns vor Augen halten. Also nicht nur den Gegnern dieser Unterwerfung geht es ums Grundsätzliche, um die Rettung von Freiheit und Unabhängigkeit und Neutralität, sondern auch den Gegnern bzw. den Befürwortern dieser Anbindung, dieser Unterwerfung geht es ums Grundsätzliche. Sie wollen die Demokratie loswerden, sie wollen das Volk loswerden. Ist das Volk erst derangiert, ist das Volk, nein, so muss man sagen, ist das Volk erst abserviert, regiert sich's gänzlich ungeniert, in Anwendung eines Worts von Wilhelm Busch, spontan jetzt gedichtet hier bei Weltwoche Daily, ist das Volk erst abserviert, regiert sich's gänzlich ungeniert. Das will ich nicht, das wollen wir nicht in der Schweiz, aber die Auseinandersetzung ist noch nicht gewonnen und alle, denen die Schweiz am Herzen liegt, die müssen hier also wirklich auf die Barrikaden steigen und dagegenhalten. Und man darf die Befürworter der Unterwerfung auf keinen Fall unterschätzen. Denen geht es genauso ums Grundsätzliche wie den Verteidigern der Freiheit. Sie sind nämlich die Verteidiger der Politikermacht. Sie wollen ohne Volk ungehinderter, unkontrollierter regieren können. Darum streben sie in die EU. Die EU ist organisierte Demokratielosigkeit oder Demokratievergessenheit. In der Europäischen Union ist das Volk draußen, ist das Volk überhaupt nicht mit diesen Kontroll-, Überwachungs- und Machtkompetenzen ausgestattet, wie das der Souverän, der Verfassungsgeber, Volk und Stände in der Schweiz sind. Also aufgepasst und ja nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich betone das, ich unterstreiche das, weil ich beobachte, dass jetzt in einigen Schweizer Zeitungen, zum Beispiel in der NZZ, die sehr einflussreich ist, in politischen Kreisen in unserem Land, da wird jetzt diese EU-Unterwerfung propagandistisch vorangetrieben. Da erscheinen jetzt laufend Artikel, gestern, heute wieder, wo es darum geht, den Arbeitsmarkt und die EU-Verträge als kompatibel zu bezeichnen, und es gäbe doch da Möglichkeiten für einen Kompromiss und das sei doch alles wunderbar und man könne diesen Vertrag unterschreiben, ohne dass da die Schweiz kaputt gehe. Da sage ich Ihnen nein, wenn die Schweiz sich unterwirft, das macht man einfach nicht. Man unterwirft sich nicht. Und die mit dem Taschenrechner kommen und sagen, ja, dann können wir ein bisschen mehr verdienen, dann können wir etwas weniger Regulierungsgebühren da verrechnen müssen, dann sind wir da etwas entlastet, haben wir ein paar hunderttausend Franken oder ein paar Millionen Franken bei Großkonzernen weniger an Zertifizierungsgebühren oder sonstigen Regulationskosten. Meine Damen und Herren, wegen solchen Dingen gibt man die Schweiz nicht auf. Pulvert man nicht einfach, verschenkt man nicht einfach unsere Volksrechte, das gilt es zu berücksichtigen. Dann höre ich, und das ist jetzt auch in den Nachrichten, dieses neue chinesische KI, künstliche Intelligenzinstrument, DeepSeek, mischt die Börsen auf. DeepSeek, und ich bin auch von IT-Kundigen aus meinem Umfeld darauf hingewiesen worden, DeepSeek sei eine sehr wirksame und gute Plattform der künstlichen Intelligenz, vor allem auch für Schreibarbeiten und Texte. Dann ein ausgemachter Skandal meines Erachtens. Der Ringier Verlag muss Jolanda Spies-Hecklin über 300.000 Franken für reißerische Artikel zahlen. Dies ist der Befund eines Zuger Kantons oder des Zuger Kantonsgerichts. Und das ist eine unglaubliche Summe, die da jetzt erstritten worden ist. 309.000 Franken muss der Verlag Jolanda Spies-Hecklin bezahlen. Dazu kommen noch 5% Zinsen. Das ist ungefähr eine Dauer dann von 10 Jahren. Da sind sie bei über 500.000 Franken. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Wer hatte in den letzten 10 Jahren 5% auf seinen Anlagen? Nur schon diese Konstruktion ist hochgradig abenteuerlich. Schließlich noch 112.000 Franken 496 Parteienentschädigung. Und die Summe, befinden die Richter, berappe sich dadurch, dass das sozusagen das Geld sei, 300.000 Franken, die der Ringier Verlag mit seinen reißerischen Schlagzeilen zu Frau Spies-Hecklin verdient habe damals. Und da sage ich Ihnen jetzt einfach als Unternehmer und als Verleger, das ist eine absolute Fantasiezahl, das kann so überhaupt nicht stimmen. Das ist lächerlich. Wenn diese Berichterstattung so viel Geld bringen würde, dann würde der Ringier Verlag nicht die ganze Zeit nach Bundesbern rennen, um dort nach Subventionen zu betteln, dann wäre dieser Verlag auch nicht gezwungen, laufend Personal abzubauen. Also wenn Sie mit ein paar Schlagzeilen so viel Geld verdienen könnten, also mit dem dokumentieren die Richter, dass sie keine Ahnung vom publizistischen Geschäft haben. Und sie haben auch keine Ahnung von der Wirtschaft. Denn 5% Zins, meine Damen und Herren, wir hatten Negativzins in der Schweiz. Wie kommt man auf so eine abenteuerliche, auf so eine absurde Summe? Drittes Thema in den Schlagzeilen, das etwas nahrhafter ist als das Geklingel in den übrigen Zeitungsspalten und auf den Portalen. Nachfolge von Viola Amherd, der Mitte-Bundesrätin, die da abrupt das Handtuch geworfen hat, da sind die Spekulationen jetzt auf Markus Ritter abgezirkelt, den Bauernpräsidenten, der Interesse hat durchblicken lassen, bereits mobilisieren sich die Gegner. Sie sagen, wir hätten schon zu viele Bauern im Bundeshaus. Da der Guy Parmalin von der SVP sei ein Weinbauer. Dann Albert Rösti, obwohl der nie als Bauer gearbeitet hat, hat Dippel Agronom studiert an der ETH in Zürich, ein naturwissenschaftliches Studium. Und auch der Migrations- und Justizminister Beat Jans von der SP habe irgendwann mal eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, meines Wissens aber nie im Beruf als Bauer gearbeitet. Und was jetzt in dieser Anti-Haltung, in dieser Anti-Ritter-Haltung zum Ausdruck kommt, ist natürlich diese typische Überheblichkeit, diese typische Arroganz gegenüber den Bauern, die man ja etwas belächelt, die man eben in diesen hochwohlgeborenen politischen Kreisen, in Anführungszeichen selbstverständlich, die man eben nicht so ernst nimmt. Und eben diese Geringschätzung hier, etwas das Abfällige, das schwingt so mit. Da möchte ich einen Punkt zu bedenken geben, meine Damen und Herren. Also selbst wenn man jetzt diese exzentrische Darlegung hier ernst nimmt, dass wir so viele Bauern angeblich schon in der Landesregierung hätten, dann sage ich Ihnen, zum Glück haben wir diese Bauern. Denn, in Anführungszeichen, denn wenn wir vergleichen, wie es der Schweiz geht, eben gemessen an dem, was in der Europäischen Union da draußen los ist, da muss ich sagen, zum Glück haben wir all diese Bauern in der Landesregierung, die machen es viel besser als all diese scheinbaren Experten da und Juristen oder wer da sonst auch immer in den Regierungen herumturnt. Also nichts gegen die Bauern in der Schweiz, meine Damen und Herren. Die Landwirtschaft ist ja auch die Grundlagenwirtschaft unserer Schweiz. Ich meine, jede Familie hat ja, wenn sie da ein paar Generationen zurückgeht, und meistens nicht mal ein paar Generationen, hat man dann schon landwirtschaftliche Verwandte. Also dieser Anti-Bauern-Impuls, da drückt auch etwas die Heimatmüdigkeit durch. Das sind eben die Schweizer, die darunter leiden, dass sie eben nicht so diese Salonlöwen sind, da diese sandgestrahlten Parkettkönige, die da in der internationalen Politik den Ton angeben, allerdings in der Zwischenzeit vor allem aus dem letzten Loch pfeifen, wenn wir sehen, wie sich die politischen Verhältnisse verändern in unserem Land. Also lasst mir da nichts auf die Bauern kommen. Und Markus Ritter, bin sehr gespannt, ich schätze ihn, er ist ein verlässlicher Politiker, soweit ich das beurteilen kann, und eben als Landwirt, als Bauer, als Biobauer übrigens, auch sehr geerdet, offen, diskussionsfreudig, also keine schlechte Kandidatur für eine Partei, die im Grunde genommen ja gar keine Partei mehr ist. Wir haben darüber gesprochen, die Mitte ist ja gewissermaßen der politische Nichtort schlechthin. Und der Grund dafür, dass sie eben ein Gerangel haben, da bei den Positionen oder etwas Mühe bekunden, Kandidaten zu portieren, hat eben auch damit zu tun, dass da hinter der Fassade ein inhaltliches Loch klafft. Und da ist mir also der Markus Ritter relativ gesehen tatsächlich der standfesteste, der bodenständigste, kein Wunder, er ist ja eben auch Landwirt und als solcher, als Bauer mit dem Boden verwurzelt. Wir sind gespannt, wir bleiben zuversichtlich, wir bleiben neugierig und passen Sie auf mit der Europäischen Union, also ist das Frankenstein-Monster der Bürokratie. Ihnen einen wunderschönen Tag, jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich melde mich zurück und freue mich, wenn Sie auch dann wieder aufmerksam dabei sind. Merci vielmals.